Das Schönste, was ich mal über diesen Ort gehört habe, war so ein Typ, der, als ich ihn fotografiert habe, gesagt hat, ja, eigentlich hänge ich hier nicht ab am Dortmunder U, aber es ist so meine Heimat und wenn ich mal nicht weiß, wo ich gerade bin in Dortmund, gucke ich einfach, wo ist das U und dann weiß ich wieder, wo ich hin muss. Wir sprechen heute über das Dortmunder U, ein kleines Projekt, und wir sind tatsächlich hier auch direkt an dem Ort vor Ort, wo diese Musik gespielt wird.
What's the story? Each shot creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir sitzen draußen bei Sonne. Ja, der Sommer ist irgendwie zurück, wobei, wenn ich die Wolken mir anschaue, naja, egal. Wir wollen nicht über das Wetter sprechen, sondern über einen ganz besonderen Ort hier im Ruhrgebiet, genauer gesagt in der Stadt Dortmund, ungefähr 15 Minuten von meiner Heimat Bochum entfernt. Und wenn ihr das ein oder andere Mal bei Instagram geschaut habt bei mir, dann werdet ihr gesehen haben, dass ich zuletzt ein paar analoge Fotos gemacht habe. Und die habe ich gemacht für ein kleines Projekt, über das wir heute sprechen wollen. Und ich bin nicht alleine. Ich habe einmal die Gründer nämlich hier mir eingeladen, beziehungsweise ich bin bei euch zu Gast im Hoheitsgebiet. Das ist einmal Martin Kerstan. Hallo Martin.
Schönen guten Tag.
Und Helmut Bauer. Moin.
Hallo.
Grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Ich habe natürlich ein kleines bisschen recherchiert, bevor ich mich mit euch getroffen habe, weil ich natürlich wissen wollte, mit wem habe ich es zu tun. Ich habe nicht sonderlich viel herausbekommen, nur Folgendes. Martin Kerstan ist freiberuflicher und leidenschaftlicher Fotograf, Geschichtenerzähler. Das steht auch bei mir im Profil übrigens. Ich
Sehr
liebe
gut.
dieses Wort.
Ja,
Geschichtenerzähler. Und Gestalter aus der Metropolregion Rhein-Ruhr. Helmut Bauer, über dich habe ich nicht so viel rausgefunden. Bei fotoassistenten.de, glaube ich, ist so ein Portal, da steht,
stark, ja.
Ich studiere seit 2017 Kommunikationsdesign und seit 2022 Fotografie an der FH Dortmund. Keine Abschlüsse, aber richtig was gelernt.
Ja.
Schön, dass du das gefunden hast.
Ja. Ja. Stellt euch doch nochmal ganz kurz selber vor, wer ihr seid, was euer Link zur Fotografie ist und wo ihr herkommt und wo ihr hin wollt.
Also, mein Name ist Martin Kerstan, hast du ja schon richtig gesagt. Ich habe auch an der Fachhochschule Dortmund Fotografie studiert. Bin also hauptsächlich Fotograf, Fotodesigner, würde ich sagen, aber heutzutage gehört halt zur Fotografie ja noch viel mehr dazu, als nur Fotos machen. Also das am ehesten passt wahrscheinlich Content Creator, wie man heute so schön sagt, weil am Ende ist alles ja irgendwie Content und Fotografie ist vielleicht nur ein Teil davon. Dazu mittlerweile auch noch Social Media Manager. Also es spielt einfach vieles zusammen. Im Endeffekt bin ich einfach ein kreativ denkender Mensch, der sich auf unterschiedliche Art und Weise auslebt.
Du sagst das so ein bisschen leidvoll in der Stimme. Wärst du gerne lieber ausschließlich Fotograf anstatt Content Creator?
Nein, absolut nicht. Im Gegenteil, eigentlich macht es mir Spaß, auch neue Wege zu finden, die in meiner Art und Weise zu implementieren, mich auszuprobieren. Das ist ja das Schöne daran. Das ist das Schöne auch an einer reinen Fotografie, wenn man jetzt mal alles andere drumherum weglässt. Ist die Fotografie an sich ja auch schon sehr vielfältig. Wenn ich drüber nachdenke, als ich angefangen habe mit dem Studium, hatte ich richtig Lust auf Stilllife. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Ich hätte mir nie vorstellen können, irgendwie in einen Reportagebereich zu gehen. Das hat ein halbes Jahr in der FH gedauert und Stilllife war erstmal verbannt aus meinem Leben. Also ich habe schon auch im Studium die unterschiedlichsten Sachen nur in der Fotografie ausprobiert. Und dann kamen halt noch ganz viele Sachen dazu. Also Video ist so das Offensichtlichste, was man mittlerweile ja immer dazu nennt, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Bereiche, auch aus dem Grafikdesign-Bereich oder so. Also es verwischen so viele Sachen. Im Endeffekt geht es ja immer darum, kreativ zu sein, etwas zu gestalten, etwas zu... Ja, eben, da sind wir wieder beim Geschichtenerzählen. Wir erzählen halt Geschichten auf unterschiedliche Art und Weise oder auch für unterschiedliche Bereiche. So.
Kannst du einmal kurz skizzieren, was du für Jobs machst?
Das ist schwierig. und da, sagen wir mal so, es hat sich einfach immer wieder geändert. Also Es gab eine Phase, wo ich Hochzeitsfotografie gemacht habe. Es gab eine Phase, wo ich verstärkt Sportevents fotografiert habe. Was wahrscheinlich immer irgendwie so durchläuft, ist so eine Mischung aus Reportage und People-Fotografie, Porträt. Viel immer auch aus so einer Motivation zu freien Projekten heraus, und das hat sich dann oft immer zu irgendwelchen Jobs halt weiterentwickelt, für kleine mittelständische Unternehmen hauptsächlich.
Alles klar, vielen Dank. Helmut, das, was ich über dich gelesen habe, das ist, glaube ich, schon einen Tag älter. Kannst du noch einmal erzählen, wer du bist, was du machst, womit du deine kreativen Flüsse befriedigst?
Oh, sehr schön gesagt. ja, das ist ein Tag älter, ne? Das ist das ist von Fotoassistent.
Genau.
Das ist tatsächlich eigentlich sogar relativ aktuell. Ich glaube, das ist vor 2 Monaten da reingehackt.
Ah.
Und da habe ich mich halt einfach nur gefragt, auch glaube ich, so die gleiche Frage mir selber stellend: Wie beschreibst du dich jetzt am besten? Und eigentlich ist es am besten beschrieben damit, dass ich mich gerade in so einer kleinen Phase der Findung befinde, glaube ich. Jetzt so nach 5 Jahren Studium, Kommunikationsdesign, nach dem Abitur startend auch, muss man das so sagen, ne? Keine Ausbildung vorher gemacht und so. Und irgendwie so in diese kreativ, auch wirtschaftliche Welt natürlich einsteigend, befinde ich mich jetzt gerade so ein bisschen auf der Grenze zwischen Studium und diesem Tempel von, da kann ich Probleme machen, Fehler machen und natürlich auch einfach irgendwie Probleme lösen auf eine Art und Weise, wie es Bock macht, visuell und kreativ. So im Laufe des Studiums habe ich irgendwie gemerkt, ich mag die Fotografie sehr gerne, da sie einfach alles umfasst, jede Facette des Lebens, und auch irgendwie sehr lebensnah ist. Spielt sich nicht nur unbedingt vor dem Computer ab, sondern hat auch mit Menschen zu tun, und ist irgendwie einfach allgegenwärtig. Und jetzt gerade arbeite ich gerne journalistisch, UMSU natürlich einfach ein Herzensprojekt, und schön, das mit Martin umzusetzen. Ansonsten auch mal irgendwie einfach Brotjobs, immer gerne in der Fotografie, und auch oft Sport, Hochzeiten, alles, was dazugehört, irgendwie Editorial. Ja, ich mache alles. Ich mache alles und find das alles meistens cool, und irgendwann, glaube ich, wird sich da irgendwie so ein Pfad eröffnen, und wenn ich das irgendwann eingrenzen kann, dann ist das schon ein Riesenmeilenstein und ein Riesenziel. Wenn ich irgendwann sagen kann, ey, ich kann die ganzen anderen Sachen einfach ablehnen und sagen, ich mach's nicht, und ich mache die gerade gerne, so ist nicht, dann ist das schon richtig cool.
Ja.
Aber es ist auch so cool.
Ja, total schön. Ich glaube, das ist ein total wichtiges Ding, was wir auch hier immer versuchen zu erklären. Wenn du nicht gerade Architektur fotografierst oder Landschaftsfotograf bist oder irgendwelche Andromeda-Nebel fotografierst, dann hat es wahrscheinlich viel mit Menschen zu tun und Interaktion und viel auch mit Leute sehen. Also, ne, du fotografierst jemanden, das kannst du auf die eine oder andere Art machen, aber jemanden richtig zu sehen und richtig zu porträtieren, dafür braucht es dann auch ein bisschen mehr wahrscheinlich, oder? Würde ich sagen.
Wenn es jetzt, vielleicht willst du was dazu sagen. Das muss man ja sagen, wir teilen uns ein Mikro. Wir müssen das immer so vielleicht ein bisschen hin und her.
Ja, auf jeden Fall. Also einen Menschen richtig zu sehen, das hat wenig mit dem Auge zu tun und jemanden anzugucken, sondern hat eher was damit zu tun, jemanden zu verstehen. Also ich denke, da wolltest du auch in diese Richtung hin. Da muss man offen für sein, da muss man gewisse Antennen für haben, in Interaktion treten können. Das hat mehr zu tun, als nur jemanden irgendwo hinzustellen, vor einem Hintergrund und auf den Auslöser zu drücken, ja.
Nochmal ganz kurz für euch da draußen, wenn ihr hier irgendwelche Windgeräusche hört, LKWs, Leute, die niesen, husten oder Fahrräder kaputt schlagen, dann liegt es daran, dass wir draußen sind. Wir sind nicht geschützt in irgendeinem Büro, sondern wir sind direkt draußen im Schatten des Dortmunder Us. Und da sind wir im Prinzip auch relativ schnell beim Thema. Das Dortmunder U, jetzt kommen wir hier der alte Geschichtsonkel raus, der natürlich im Vorfeld ein bisschen was gelesen hat dazu, Das Dortmunder U ist in Dortmund, wie ich es in dem Intro schon mal gesagt habe, vor allem so ein Treffpunktort, so ein Ort zum Abhängen auch, eine Landmarke allerdings auch und tatsächlich ein kreativer Hotspot. Also wenn man reingeht, dann, also wenn man schon draußen steht, sieht man, dass es irgendwie kreativ sein muss. Hier stehen Bänke, auf denen wir gerade sitzen, die in verschiedenen Farben angeleuchtet werden durch die Sonne. Hier stehen so rote Lollis. Was zur Hölle sind das für Lollis?
Das ist eine gute Frage. Das sind die sogenannten Dortmunder Rosen, habe ich gelernt. Ah. So heißen sie. Das ist eine Lichtinstallation, die es, glaube ich, einfach auch schon immer hier gibt. Also was heißt immer gibt, aber seitdem das U halt das Zentrum für Kunst und Kultur ist, gibt es, glaube ich, auch diese Installation. Da sind wir aber, glaube ich, jetzt auch nicht die großen Experten. Viel erklären kann ich dazu nicht.
Irgendwas, was in Dortmund nicht schwarz-gelb ist, also was Rotes ist, schon sticht schon dann auch heraus, ne?
Naja, die eigentlichen Stadtfarben sind rot-weiß.
Ach, guck.
Verrückt. Man denkt immer nur in schwarz-gelb hier in Dortmund, ja, aber ja. Eigentlich...
Das erste Trikot mit dem der Borussia Dortmund, wir werden immer dafür kritisiert, dass wir viel über Fußball reden, dummerweise sind wir halt auch viele Sportfotografen und ich arbeite bei der Sportschau. Das erste Trikot, mit dem Borussia Dortmund in der Bundesliga aufgetaucht ist, war blau-weiß übrigens.
Mit einer roten Schärpe, oder?
Ja. Ja. Was bedeutet das Dortmunder U für euch?
Viel. Also wie du schon gesagt hast, es ist eine Landmarke, es ist ein Treffpunkt. Das ist vor allem in erster Linie, glaube ich. Also wir haben, als wir uns kennengelernt haben, waren wir sehr oft hier am U, wir haben uns hier sehr oft getroffen. Wir treffen uns auch heute immer noch mit Freunden oft hier. Das ist einfach ein guter zentraler Ort, zu dem jeder immer gut hinkommen kann, den jeder gut sehen kann. Das ist der nützliche Zweck quasi. Dann ist es natürlich als kreativer Mensch auch noch ganz schön, dass innen drin so viel Kreatives halt wirklich passiert. Also die städtischen Museen etc. sind dort vertreten. Man kann immer irgendeine Ausstellung begutachten und einfach durchwandern. Man hat einen guten Überblick von oben über Dortmund. Und es ist, also ich bin gebürtiger Dortmunder und für mich ist es halt wirklich so ein, für mich hat das Dortmunder U so einen Leuchtturmcharakter. Egal aus welcher Richtung ich dann irgendwie von außerhalb wieder nach Dortmund komme, wenn ich das U sehe, dann habe ich immer so ein Gefühl von, ich komme nach Hause. Das klingt jetzt so ein bisschen romantisch, aber im Endeffekt ist es tatsächlich einfach so. Mittlerweile kann man es leider nicht mehr von allen Seiten so richtig gut sehen, aber der Charakter ist trotzdem noch geblieben, ja.
Wie ist das für dich, Helmut?
Erstmal, wie schön du das gesagt hast. Und ich empfinde das auch so. Und ich habe letztens auch mich in einem Gespräch dabei erwischen dürfen, wie ich gesagt habe, es ist ja die einzige Sehenswürdigkeit in Dortmund. Und dann wurde ich ganz, ganz schnell, komplett fairerweise, darauf hingewiesen, das ist ja nicht der Fall. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, es ist auch schon, also es ist rein visuell, wenn man sich das Stadtbild von weiter weg, und das hat Martin ja sehr schön beschrieben gerade, anschaut, dann ist da dieses U und dann lebt das für mich aber auch ganz viel einfach von den Menschen und von dem Leben, was sich hier abspielt. Ich bin jetzt gar nicht so giga oft im U selbst, ist aber natürlich einfach auch sehr wichtig und sehr schön, hier diesen Ort zu haben, der sich der Kunst und Kultur verschrieben hat und wo einfach Räume geschaffen werden und die Möglichkeit gegeben wird, Geschichten zu erzählen. Ne? Ja.
Für die, die das Dortmunder U nicht kennen, das ist tatsächlich frei zugänglich. Also es kostet keinen Eintritt. Man kann durch die Museen laufen, glaube ich, auch kostenlos. Ist das richtig?
Nee, nicht durch alle. Das kommt auch ein bisschen drauf an, was für eine Ausstellung gerade da ist. Bei irgendwelchen Wechselausstellungen oder so ist meistens schon irgendwie ein Eintritt erforderlich. Kommt aber wirklich immer drauf an. Das meiste kann man tatsächlich kostenlos dann. Ja.
Man kann auf jeden Fall aber ganz hoch auf diese Terrasse für Lau. Ne? Ja. Entweder über die zahlreichen Rolltreppen oder einfach mit dem Aufzug, der häufiger auch mal lahm liegt.
Der Weg da oben hin ist meistens nicht so einfach. Also entweder funktioniert der Fahrstuhl nicht so richtig oder er fährt einfach zwischen den Etagen irgendwie hin und her. Oder man muss die richtigen Rolltreppen finden. Die sind immer so ein bisschen versetzt und die fahren nicht alle, wie man es erwarten würde.
Also, der Weg ist das Ziel.
Genau. Das U ist, oder das Innenleben des U ist so gestaltet, dass man lange Zeit drin verbringt, ob man will oder nicht.
Du hast angesprochen, dass da Museen drin sind, unter anderem das Museum Ostwall, MO, in Stadt Dortmund, Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts habe ich mir angeguckt. August Macke ist dort ausgestellt, zudem tausende Arbeiten von Marcel Duchamp bis Joseph Beuys, also durchaus bekanntere Künstler. Da ist aber auch noch das Museum Hardware, Medienkunstverein. Da geht's dann um Film, Video, Musik und Performance-Programme. Was ist das, woran ihr euch erinnert? Welche Ausstellung, welche hat euch am meisten irgendwie inspiriert? Oder an was könnt ihr euch am ehesten erinnern?
Pink Floyd-Ausstellung. Ah, ja. Es gab ja die Pink Floyd-Ausstellung. Ist, glaube ich, eigentlich eine Wanderausstellung auch gewesen. Aber das war einfach nochmal komplett was anderes. Das war sehr groß aufgezogen. Auch hier im Außenbereich gab es noch so ein Container, der extra zusätzlich hingestellt wurde, wo eigentlich nur der Ticketverkauf und Merch und so irgendwie stattgefunden hat, aber das war, ich weiß nicht, scheinbar dann zu groß für den Innenbereich und das war einfach ein ziemlich großes Ding, dass es so in der Form, glaube ich, hier auch noch nicht gab. Das ist mir auf jeden Fall sehr im Gedächtnis geblieben, ja.
Da kann ich mich auf jeden Fall anschließen, einfach. Ganz genau so, ja, kann ich mich genauso anschließen.
Aber auch die anderen Sachen sind sehenswert.
Total. Ich glaube, man muss sich einfach mal die Zeit nehmen und das ist ja bei grundsätzlich vielen kulturellen Einrichtungen, sich Zeit nehmen, vielleicht sogar noch ein zweites Mal wiederzukommen und Dinge auf sich wirken zu lassen. Was die Leute fasziniert ist, wenn man nach oben schaut, sind dort riesengroße LED-Paneelen, die bespielt werden mit verschiedenen Installationen, unter anderem glaube ich, irgendwelche Tauben, die relativ berühmt sind, immer zur vollen Stunde oder so, wenn ich mich recht erinnere. Wenn der BVB spielt, sind da so schwarz-gelbe Kickermännchen zu sehen. Da guckt man auch hin und das ist das, was abends dann auch nochmal fernab des U's, das ja auch beleuchtet ist, nach außen sticht, so, ne, diese Installation.
Genau. Da sind die fliegenden Bilder ins Leben gerufen. Jetzt muss ich mal nachdenken. 2011 zu Kunsthauptstadt Europa.
Ruhe 2010,
so.
Genau.
Ja. Oh, danke. genau, seitdem gibt es die fliegenden Bilder. Eigentlich war es da, glaube ich, auch nur angedacht, dass die nur für ein Jahr oder nur für den Ausstellungszeitraum, für das Jahr 2010, glaube ich, da sein sollten. Aber das wurde so gut angenommen, dass man gesagt hat, okay, wir müssen das irgendwie beibehalten. Da war die Finanzierung noch nicht klar, wenn ich mich so recht erinnere, aber irgendwie haben wir es dann geschafft. Und seitdem sind wir, glaube ich, alle ganz froh, dass es das gibt. Und so Überlegungen, das zu kommerzialisieren, mit Werbung zu bespielen und so, dass das nicht stattgefunden hat, sind wir, glaube ich, alle sehr froh. Dann hätte das auch einen anderen Wert.
Ja.
Ja, aber genau, das ist es. Also das unterstützt ja nochmal diesen Leuchtturmcharakter, den ich gerade meinte. Nicht nur das leuchtende U, das man dann da sieht und das Gebäude, sondern natürlich noch diese LED-Wände, die da bespielt werden. Das macht viel aus. Man guckt da einfach sehr oft hin.
Ja.
Oft sind es halt auch noch irgendwelche, also nicht nur schwarz-gelbe Mannequin, die da laufen, wenn der BVB spielt oder die fürs Ruhrgebiet so typischen Tauben, die man sieht, sondern auch eine Europaflagge, wenn es europäische wichtige Tage einfach gerade sind oder irgendwelche Aufrufe bei Demonstrationen oder so. Also da steckt schon noch ganz schön viel dahinter.
Also es ist auch soziokulturell wichtig einfach, ne, irgendwie Botschaften zu senden und ich kann mir vorstellen, hab's nicht gesehen, aber dass da beispielsweise zuletzt die ukrainische Flagge irgendwie visualisiert wird. Doing Photography war eine Ausstellung, die hier stattgefunden hat, habe ich gelesen. Also es hat tatsächlich auch was damit zu tun, mit dem Zeug, was wir so machen und über das wir hier reden, glaube ich. Das Dortmunder U, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das ist ja nicht einfach ein Gebäude, was hier hingestellt wurde, sondern das ist einfach auch ein historisches Gebäude. Wir sind hier auf dem Gelände der ehemaligen Dortmunder Union Brauerei, deshalb doch das U. Und das Gebäude, was hier steht, auf dem das riesengroße U ist, das ist 9 Meter groß, ist das, habe ich gelesen. Ist das richtig? 9 Meter groß? Also wenn wir uns alle, ja. Wenn wir uns auf die Schulter, ja? Nee, höher? Kleiner?
Verrückt. Nee, also probiere ich mir gerade vorzustellen. Was heißt denn überhaupt 9 Meter? Wie hoch ist denn das? Sind das 6 oder sind es schon 9?
Also eine Tür ist meistens 2 Meter hoch.
Ja, okay.
Ja, ist auf jeden Fall sehr hoch. Wenn wir uns auf die Schultern nehmen würden, könnten wir vielleicht oben putzen. Auf jeden Fall ist das tatsächlich der alte Gär- und Lagerkeller der Dortmunder Union Brauerei. Und jetzt kommt der Fun Fact. Das Haus, was hier steht, steht 1:1, exakt genauso, ohne U drauf, in Bochum.
Was? Ja. Ernsthaft?
Absolut ernsthaft. Ja. Das ist nämlich die alte Müser-Brauerei in Bochum. Ehrlich gesagt habe ich die auch noch nie gehört. Ich trinke Fiege und bin auch sehr glücklich mit dem Fiege. Aber es gab sehr, sehr viele Brauereien hier im Ruhrgebiet. Neben Zechen waren Brauereien und Fußballvereine tatsächlich State of the Art im Ruhrgebiet. Und die alte Müser-Brauerei, da steht exakt baugleich genau dasselbe, was hier steht. Und ist heute, und das kennt ihr vielleicht, die Matrix.
Nicht so eine Disse.
Ja.
Oh mein Gott.
Verrückt,
so
oder?
So kann sich der Werdegang von ein und demselben Gebäude so unterscheiden.
Ja, voll. Hier
findet Kunst und Kultur statt und da wird getanzt.
Also was glaub, ja auch ein bisschen mal, Kultur
auch,
ist.
Was auch Kunst und Kultur ist, natürlich. Also vom Klientel unterscheidet es sich wahrscheinlich sehr. Ist einfach geil, ne? In beiden findet Leben statt. Ey, krass. Warum? Du kommst aus Bochum.
Ja.
Du bist wahrscheinlich der einzige, gerade in Dortmund befindliche Mensch, der das weiß. Ich habe es noch nie vorher gehört.
Ich auch nicht. Ich habe das gestern Abend gelesen und dachte, what the fuck, das ist ja verrückt. Also hier ist es wirklich ein Leuchtturm, wie du so schön gesagt hast. Und in Bochum steht es irgendwo in Langendreher, ist eine Disco, ohne das jetzt irgendwie total abfällig zu sagen zu wollen. Aber Fakt ist einfach, dass diese beiden Gebäude baugleich sind, vom selben Architekten damals erschaffen worden. Und beide kulturelle Einrichtungen sind, aber trotzdem so weit voneinander entfernt gefühlt.
Das ist ja Wahnsinn. Okay, wir müssen einen Ausflug machen, das müssen wir uns angucken. Das müssen wir vergleichen, wir müssen hier gegenüberstellen oder so.
Ihr könntet ein Fotoprojekt Umme Matrix machen.
Umme Matrix, ja. Ich glaube auch, das Konzept von Ums U ist eigentlich sehr gut erweiterbar, dass ich das Ganze ja eigentlich nur geografisch irgendwie begrenzt mit ganz vielen Menschen abspielt. Ja, auf jeden Fall. Umme Matrix.
Jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Projekt, über das wir überhaupt sprechen wollen. Wir sind ja rein zufällig irgendwie aneinander geraten. Der liebe Martin, bei dem habe ich euch zum ersten Mal registriert und habe gedacht, was ist das denn für eine coole Sache? Da gibt jemand irgendwie Kameras raus, man kann fotografieren und kriegt die Fotos und am Ende ist es ein gemeinsames Kunstprojekt, was entsteht. Und mein allererster Gedanke war, und jetzt reden wir nicht über die Matrix, mein allererster Gedanke war, krass, wo kann ich das in Bochum machen? Ich habe gedacht, das ist so eine coole Idee. Aber bevor wir weiter darüber, erzählt erstmal bitte einmal aus eurer Perspektive, was ist Ums U?
Hoi, Martin. Das ist eigentlich schnell und am schnellsten und am einfachsten erklärt mit einem kollektiven Fotografieren und Festhalten um einen bestimmten Ort herum. Deswegen auch ums U, also ums Dortmunder U. Und da haben wir uns relativ kurzfristig irgendwann aus der aus einer eigentlich kritischen Haltung kommend überlegt und auch erst dadurch verstanden, dass wir diesen Ort überhaupt mögen oder dass er uns so wichtig ist, wie er es ist. Also ja, gut, Martin schüttelt den Kopf. Martin wusste das schon länger. Die kritische Haltung hier ist halt viel passiert in den letzten Jahren irgendwie auf dem um das Dortmunder U herum. Ich wohne jetzt seit 6 Jahren hier und es ist immer schon so einer der Orte gewesen, wo man sich gut treffen kann, wo man sich irgendwie, von dem man dann aus losgeht, irgendwas macht, irgendwas unternimmt oder einfach nur hier Zeit verbringt. Und hier treffen sich halt auch total viele, sau viele diverse Menschen für verschiedene Sachen. Hier wird Musik gemacht, hier wird gedatet, hier haben Leute einfach nur irgendwie ein Bier, trinken das, genießen die Sonne, Mucke, hier jetzt auch mit Sommer am U, Jam-Sessions oben an der Sonnentrasse und so. Keine Ahnung, hier passiert halt so viel. Skateboarding natürlich auch, ne? Alles, Tanz, gut. Es gab eine Zeit, da war hier das Utopia, mit einem, also vor knapp 2 Jahren war hier noch so ein riesen Parkplatz und da hat sich die Skate-Initiative Dortmund im Verbund mit noch anderen Skateboard-Vereinigungen, glaube ich, zusammengetan und haben bei der Stadt Dortmund diesen Platz beantragt, um da frei für einen bestimmten abgesteckten Zeitraum den zu bebauen. Und die haben richtig geilen Scheiß da gemacht. Die haben
alles gut.
Und die haben da richtig geile Rampen gebaut. Die haben da den Platz so charmant und liebevoll bespielt, wie es nur stattfinden kann für eine Subkultur so. Also es war total schön. Dann gab's abends Lagerfeuer. Alle sind zusammengekommen. Alle hatten Spaß, ne? Und dann kam irgendwann dieser harte Switch. Kontraste natürlich immer gut und immer gebraucht so. Aber dann dieser harte Switch zu diesem Abriss, was natürlich fair ist, weil das Ganze war, glaube ich, von vornherein genauso kommuniziert. Es ist jetzt nicht so, als ob die Stadt kam und gesagt hat, jo, nee, jetzt nicht mehr, verzieht euch und wir bauen jetzt hier das nächste Studentenwohnheim hin. Aber im Endeffekt war es so, also dieser Switch hat stattgefunden, das Studentenwohnheim wurde gebaut, daneben dieses Hotel neu gebaut mit dem Logo, was wir als auch wieder im Kontrast stehen zum schönen Dortmunder U, was natürlich einfach eine Landmarke ist, irgendwie auch als nicht so schön betrachten für diesen Ort. Und einfach diese Hotelkette, dieses Wohnheim mit wahrscheinlich einem Einzimmer-Apartment für 800 Euro. Und das vertreibt natürlich diese Schönheit. Und die wollten wir einfach festhalten, indem wir 108 analoge Kameras verteilen. An ursprüngliches Konzept war komplett zufällige Leute, die wir auf der Straße treffen. Aber hat sich jetzt so ein bisschen entwickelt in auch so wieder so ein bisschen nischigeres und viele, die sich bei uns melden, die fotografieren sowieso schon und das Rumfragen auf der Straße, das ist halt nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es läuft sehr gut und alle halten das auf einem Film fest, da sind 36 Bilder drauf und wir machen da am Ende eine gemeinsame Ausstellung aus allen 108 Perspektiven draus und probieren einfach ein bisschen was festzuhalten, was hier so passiert und Geschichten zu erzählen der Menschen selbst aus erster Hand und nicht irgendwie aus unserer Perspektive, die dann natürlich wieder total eingeschränkt ist, weil es halt nur eine ist, auf die Welt, sondern wir wollen ja das irgendwie erfahrbar machen und gucken, was dabei rumkommt. Das ist ein Experiment auch ein bisschen, ne? Also,
ich fasse das einmal kurz zusammen, was auf eurer Webseite steht. Ums U ist eine experimentelle Entdeckungsreise um das Dortmunder U herum. Sie soll das soziokulturelle Geschehen erkunden, digital erlebbar machen und zugänglich. Und sich so einer eigenständigen und sich selbst gestaltenden urbanen Kunstform transformieren. Das ist ganz schön, ne? Wer hat das denn geschrieben?
Das haben wir geschrieben.
Was war das jetzt für ein Projekt?
das Konzept ist in sehr kurzer Zeit niedergeschrieben worden. Entstanden ist das Ganze, wie Helmut schon sagte, so aus so einer Motivation heraus, etwas machen zu wollen, weil wir einfach unzufrieden mit der Situation waren. So. Gleichzeitig aber auch mit der Möglichkeit einfach dieser Förderung wirklich dann auch was umsetzen zu können. Das war Zufall. Also wir haben diese Förderung im Endeffekt über die neuen Künste Ruhe wirklich nur zufällig entdeckt und gesagt, so diese Idee, die wir doch mal da irgendwie hatten, so ein Hirngespinst, was man hier machen könnte ja da ganz gut reinpassen. Und wir hatten dann einfach nicht mehr viel Zeit, das Ganze niederzuschreiben und uns darauf zu bewerben. Also mussten wir unsere beiden Köpfe zusammenkloppen und solche wunderschön klingenden Sätze eben draus feuern. Am Ende hat es ja auch funktioniert. Also es hat unser Konzept hat Anklang gefunden. Aber bis es dann wirklich losging, war noch ein langer Weg. Also ganz so einfach war es dann im Endeffekt nicht. Das hat sich noch lange hinausgezögert. Eigentlich, was wir jetzt gerade machen, wollten wir schon letztes Jahr im Sommer machen. Also die Grundidee ist Ende 2021 entstanden. Letztes Jahr im Sommer hatten wir dann irgendwann die Gewissheit, dass wir das machen können. Bis wir es dann aber wirklich machen konnten, war schon Ende letzten Jahres. Und im Winter kann man halt so viel dann hier draußen doch nicht umsetzen. mussten also wieder warten, die Voraussetzungen haben sich geändert, wir arbeiten ja mit Analogkameras, das Analog-Ding hat sich komplett geändert in den letzten 2 Jahren. Zum einen ist es voll der Analog-Boom gerade, zum anderen ist es einfach extrem teuer und dieses Konzept und die Kostenkalkulation, die wir 2021 gemacht haben, ist heute eigentlich so in der Form gar nicht mehr umsetzbar, aber jetzt müssen wir es halt irgendwie so durchboxen. Also generell dieser komplette Planungs- und Orga-Bereich, den wir da irgendwie auf uns genommen haben und dieses Feld abdecken, ist, haben wir komplett unterschätzt, glaube ich. Es ist extrem anstrengend, zeitaufwendig, energieaufwendig, aber es macht trotzdem Spaß. Wir sind gar nicht in dem Projekt sind wir selber gar nicht so kreativ tätig. Das machen die Leute, die ja mitmachen. Und das ist total schön zu sehen, wie viel Freude es den Leuten halt macht und wie die sich ausleben können und was für Geschichten sie halt erzählen können. Da sind wir wieder bei den Geschichten, weil das, was wir erzählen wollten ursprünglich, lassen wir jetzt die Leute erzählen und das machen sie ziemlich gut, finde ich.
Ja, ihr könnt euch das angucken. Euer Instagram-Account ist welcher?
Umsu.xyz. Genauso heißt auch die Internetseite. Zusammengeschrieben.
Genau. Da könnt ihr die Bilder sehen, die Fotos, die die Leute schießen. Also vielleicht nochmal ganz kurz erklärt. Man kann sich dort bewerben, beziehungsweise ihr drückt Leuten, die hier ums U herumlaufen, die Teil dieser Subkultur sind oder auch nur zufällig vorbeigehen, drückt denen eine analoge Kamera in die Hand, geladen mit einem Film. Ihr seid diejenigen, die wahrscheinlich uns allen Analogfotografen auch die Filme gerade bei den Drogeriemärkten unserer Wahl wegkaufen.
Nee, das machen andere, das machen die mit den Coupons bei Rossmann.
Ah, okay.
Schön 10-20% und dann alle Filme kaufen und auf eBay wieder verkaufen. Wir kaufen da dann
ja.
Auf eBay. Von den ganzen Banditen da.
Genau, aber ihr drückt dann den Leuten, die Interesse haben, diese Kameras in die Hand. Die Leute haben dann Zeit, idealerweise sowas zwischen 1 und 2 Wochen, die Fotos hier zu machen, geben euch dann die Kamera so, wie sie ist, zurück. Ihr nehmt den Film raus oder packt den Film dann zu dem Entwickler eurer Wahl und lasst sie entwickeln, scannen und dann finden sie A, den Weg zu dem Fotografen oder der Fotografin und B, auf eure Website und als Foto oder Reel zu Instagram. Habe ich das richtig umschrieben?
Ja. Ja, im Grunde ist das genau der Ablauf. Also mitmachen kann im Grunde jeder, der möchte. Es geht ja genau darum, die Vielfalt aufzuzeigen, die sich halt hier ums U herum, also wirklich um diesen Kosmos oder in diesem Kosmos ums U herum tummelt, aufzuzeigen. Also das ist einfach so vielfältig und bunt hier und wir sind froh, wenn möglichst viele unterschiedliche Menschen mitmachen. Alle haben einen anderen Ansatz, alle haben eine andere Sichtweise. Das sieht man auch in den Bildern ganz gut. Wir haben, das soll da vielleicht noch kurz erwähnt sein, wir haben zwei wunderbare Kooperationspartner oder Unterstützer. Das ist zum einen der Christian von Kamera 09, der uns eben zu einem super duper Vorteilspreis quasi die Kameras zur Verfügung gestellt hat, die wir letztendlich jetzt verleihen können. Und das ist die Photo Factory, die für uns die Filme halt entwickelt und einscannt.
Das ist sehr gut. Da hätte ich euch auch noch nachgefragt, nach euren Kooperationspartnern, beziehungsweise wie ihr das Ganze möglich macht. Wie seid ihr mit den beiden in Kontakt getreten? Habt ihr das Projekt einfach vorgestellt und wie war deren Reaktion darauf?
Also tatsächlich die Photo Factory als auch Kamera 09 einfach langjährige Bekannte und fast auch Freunde irgendwie in gewisser Art und Weise so. Einfach weil wir sau viel analog fotografiert haben. Und dann stolpert man halt bei Christian in den Laden und hat, ich weiß noch, das erste Mal, als ich da war, da hatte ich irgendwie eine Kamera. Und da ist irgendwas ausgelaufen und irgendwie war das meine erste Analogkamera und dann meinte ich so, ja, kann man da was machen? Kannst du das reparieren? Was mache ich jetzt hier? Und dann guckt er mich an und sagt, nee, kann man nichts machen. Also, und dann bin ich da raus und war erstmal so, oh Gott, da gehst du ja nochmal rein, ey, weiß ich nicht. Und die Lage gar nicht gecheckt, dass der verkauft halt und kauft Kameras. Der ist jetzt kein Reparaturdienstleister oder so. Und das erstmal zu durchblicken und dann aber durch die Materie so Verbundenheit zu schaffen auch zu ihm und dann in stetigem Austausch zu bleiben, hat sehr gut geklappt über die letzten paar Jahre und immer schön da zu sitzen bei ihm und einfach Zeit zu verbringen, zu quatschen, natürlich auch mal die eine oder andere Kamera dann mitzunehmen und so. Und das war relativ unkompliziert nach den ganzen Erfahrungen. Also wir sind auch ein kleiner Fotograf in den Kreis, ne, der da häufig auch Kameras bezieht und irgendwie mit ihm da ist. Deswegen ging das relativ gut. Er hat keine Sekunde gezögert und hat sofort gesagt, klar, wie kann ich euch unterstützen? Er hat nicht gefragt, ob, und war so, ist es cool, sondern wie geht's? Wie kann ich's machen? Und wir haben eine sehr gute Lösung gefunden und sind da auch sehr dankbar. Und bei der Photo Factory genauso. Also die Photo Factory und die Kamera 09 sind erstmal verschweißt und haben eine langjährige Beziehung, und über Christian kennenlernen, haben wir die Photo Factory kennengelernt. Was übrigens krass ist, die sind einer der einzigen, die noch an einem Tag entwickeln und scannen. Filmmaterial, analoges Filmmaterial. Die haben richtig gute Maschinen, und es ist quasi deren einziges Geschäft. Also es kommen Leute aus Düsseldorf, es kommen Leute aus Köln extra nach Dortmund, um das hier machen zu lassen. So, das ist nicht ganz ohne, und das wissen wir auch zu schätzen. Und ja, die haben uns einen super Vorteilspreis. Vorteilspreis ist auch ein sehr schönes Wort. Ja, ne? Vorteilspreis, ja. Und
Rabatti.
Ja, und arbeiten halt gigaschnell, und das ist für uns halt super. Wir kriegen einen Film von einer teilnehmenden Person und können ihn sofort abgeben, haben diesen ganzen Aufwand nicht mehr. Also es wäre ohne diese beiden Dortmunder Analog-Institutionen wäre es nicht möglich.
Ja. Wir haben am Anfang wirklich drüber nachgedacht, das komplett selber zu machen. Also wir haben am Anfang...
Kosten sparen und so, hier schön im Labor stehen, toll. Genau.
Wir haben selber viel analog mehr fotografiert als jetzt, weil es jetzt nochmal so eine Kostenfrage ist, aber da haben wir halt selber noch entwickelt und alles gemacht, und wir haben drüber nachgedacht, das dann selber zu machen. Bei der Menge absolut nicht möglich.
Es geht zeitlich einfach nicht. Du kannst diese Dose nicht schütteln das hört sich dumm an, aber 6 Minuten die Dose schütteln, dann das Labor aufbauen, das Wasser aufheizen für Farbfilm. Es ist zeitlich, wenn man es Vollzeit macht, geht's. Aber so wäre es ohne Photo Factory und Kamera 09 einfach nicht möglich, ja.
Ja, cool, dass es solche Macher gibt und solche Leute, die irgendwie auch die Kunst fühlen und gar nicht nur irgendwie den Hype mitgehen wollen und irgendwie noch aus dem letzten Analog-Tropfen den letzten Euro rausholen, sondern das auch dann aus Leidenschaft machen und aus Vision, die Analogfotografien auch hochleben zu lassen, ne? Ihr habt gesagt, ihr habt selber viel analog fotografiert. Das ist dann ja Vergangenheitsform. Macht ihr das gar nicht mehr oder nur noch selten? Oder?
Doch, das machen wir schon auch immer noch. Also ja, natürlich, das gehört immer noch dazu. Aber es war, als wir die Idee zu dem Projekt hatten, war das so eine Hochphase. Also da haben wir uns einfach noch viel intensiver mit Analogfotografie beschäftigt. Wir haben, ich weiß nicht, sämtliche Kameras, die man irgendwo irgendwie finden konnte, in die Hand genommen, ausprobiert, getestet, unterschiedlichste Filme probiert. Alles, was, das ging einfach einfacher als heute, muss man einfach so sagen. Kameras waren erschwinglicher. Dieser Hype, der gerade um Analogfotografie entstanden ist, hat die Preise extrem hochgetrieben. Filme sind jetzt teurer geworden, schlichtweg gar nicht mehr zu beziehen. Also es gibt einfach kaum Film. Und das war vor 2 Jahren tatsächlich einfach noch anders. Dementsprechend haben wir damals mehr analog fotografiert als heute. Aber das machen wir natürlich immer noch. Es macht immer noch Freude. Und es ist vor allen Dingen auch eine andere Art zu fotografieren. Man geht schon anders an die Sachen ran. Man denkt über jedes Motiv viel genauer nach. Nimmt man das jetzt wirklich in Kauf? Fotografiert man das Motiv oder wartet man noch 5 Minuten? Macht man irgendwas anders? Das ist schon eine andere Herangehensweise. Und das ist halt ja auch einer der Gründe, warum wir das analog machen wollten mit ums U.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Warum nicht einfach irgendwie günstige Fuji-Digitalkameras rausgeben und sagen, hier, mach 20 Fotos, darfst du auswählen oder 30. Warum analog?
Also zum einen, weil wir damals eben sehr viel analog fotografiert haben, die Frage hat sich also erstmal gar nicht gestellt, sondern es war für uns sofort klar. Aber natürlich haben wir dann auch darüber nachgedacht, als es dann konkreter wurde, wie können wir es am besten umsetzen und macht das überhaupt Sinn? Billige oder heute günstigere Digitalknipsen zu nehmen, wäre ein Ansatz gewesen oder wäre heute ein Ansatz vielleicht. Damals vielleicht gar nicht so, weil so viel günstiger waren die gar nicht. Die Kameras waren nun mal günstiger. Aber es ist nun mal eine andere Art zu fotografieren und es ist etwas, wenn Leute direkt auf ihrem Telefon oder auf der Digitalkamera halt sofort das Bild sehen und damit nicht zufrieden sind, dann machen sie es halt noch 10-mal, bis sie damit zufrieden sind, was sie halt zeigen wollen. Und das ist aber vielleicht eine ganz andere Geschichte, die sie dann plötzlich erzählen. Das ist halt gestellt oder es ist leichter, so etwas zu stellen als analog. Analog ist dann einmal abgedrückt und dann ist es halt auf Film festgehalten. Da kann man dann machen, was man will. So, also entweder macht man sich vorher die Gedanken oder es ist halt einfach nur ein Dokument dieser Situation sozusagen.
Wir sind ja hier im Ruhrgebiet und hier, das lege ich euch jetzt einfach mal in den Mund sozusagen. Ich finde, was die analoge Fotografie der digitalen weit voraus hat, ist, dass sie viel authentischer ist. Ich glaube, das ist im Prinzip das Resümee von dem, was du sagen wolltest, ne? Also ja. Es ist authentisch, diesen einen Frame zu haben, weil das ist der Frame, den du geschossen hast. Und den hast du in dem Moment gesehen und gefühlt wahrscheinlich einfach so. Analog ist da irgendwie ein Stück weit die Wahrheit sozusagen, glaube ich, oder? Kann man das so sagen?
Ja, absolut.
Habt ihr euch überlegt, dass ihr mit diesen Einmalkameras arbeitet? Die gibt's ja auch noch. Diese, an Hochzeiten liegen die auf den Tischen.
Ja, auf jeden Fall. Wollten wir uns auch erst zulegen, haben wir dann aber nicht gemacht, ne? Weil wir einfach ressourcenschonender arbeiten wollten und das Ganze auch aufziehen wollten. Zumal das, also jetzt gerade ist das Projekt ja schon nicht sehr ressourcenschonend, sag ich mal. Durch die ganze analoge Verarbeitung, die Chemie dahinter, das ganze Plastik. Und mit diesen Einwegkameras, die man, da haben wir uns auch mit beschäftigt, die kann man auch nochmal wieder befüllen und alles. Aber da war es einfacher, dann doch unterschiedliche, einfach wiederbefüllbare analoge Kameras zu nehmen, die dann auch ihren Wert nicht sofort verlieren und die wir dann auch am Ende, die am Ende noch weiter Verwendung finden können, einfach, ja.
Wir sprechen hier im Podcast ja relativ selten über Kamerabrands und sowas, aber bei der Analogfotografie würde ich trotzdem jetzt einmal mal fragen, so, was habt ihr denn für Kameras, die ihr rausgibt? Ihr habt einen Pool von Kameras, das sind 20 Kameras oder so? Roundabout?
Ich glaube, gerade sogar ein paar mehr. Es kommen immer mal wieder welche dazu. Ich habe jetzt neulich in Hamburg eine für 2 Euro geschossen auf dem Trödel. Das war schön irgendwie und die fließt dann einfach in den Pool mit rein und wird verliehen.
Ja, und was habt ihr für Kameras so?
Von bis. Ich glaube, ja, das ist überhaupt nicht begrenzt. Das waren einfach ein buntes Potpourri an Kameras, ne?
Also sind alles Point-and-Shoot-Kameras.
Mhm.
No. Das sind also keine Spiegelreflex, keine Mittelformat-Brocken oder so, sondern alles relativ einfach zu bedienende Point-and-Shoot-Kameras anmachen, auslösen, fertig. Es gibt so ein paar Ausnahmefälle, die dann vielleicht noch ein bisschen mehr können. Wir haben eine Canon dabei, die hat eine Fernbedienung mit dabei. So, dann gibt es, weiß ich nicht, das ist wirklich komplett unterschiedlich. Also die unterschiedlichsten Brands, ich glaube, wir haben eigentlich keinen Hersteller. Es gibt kaum einen Kamerahersteller, der bei uns nicht vertreten ist, so bei den Kameras.
Weiß ich nicht. Aber das zeigt eigentlich auch, dass wir das nicht wissen, zeigt eigentlich auch, wie sich das so ein bisschen in den Hintergrund stellt. Wichtig war uns eigentlich immer nur, dass man das Ding anmachen kann und fotografieren. Es soll keiner nicht teilnehmen können, weil er die Kamera nicht bedienen kann. Das war ganz wichtig. Man soll das, also so ein Fotoapparat hatten die meisten jetzt gerade lebenden Personen auch in der Hand schon mal so. Und wenn nicht, dann versteht man es, glaube ich, relativ schnell mit den Kameras, die wir da haben.
Ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall.
Anmachen, auslösen, du hast 36 Versuche, viel Spaß, lauf bitte ums U. Und denk dir was aus, wenn du Bock hast. Und wenn nicht, dann fotografier einfach, worauf du Bock hast und zeig uns, was du cool findest.
Ja.
So, ne? Ja.
Ganz kurz nochmal, Kodak Gold 200er habt ihr drin immer, oder?
Ja.
Das ausschließlich ist, bis das jetzt ist gesetzt.
Grade, ja. Das ist der Film, den wir in alle Kameras tun. Ja.
Ja. Ihr habt ja vorhin gesagt, dass bislang sehr, sehr viele unterschiedliche Perspektiven geliefert wurden. Lass uns mal da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also beispielsweise interessiert mich die Frage, gibt es ein Motiv, das immer wiederkehrt? Also ein Motiv im Sinne von, dass die Leute das U oben drauf fotografieren, ihr lacht jetzt so, ne? Aber gibt es etwas, wo ihr sagt so, okay, obvious, das ist klar, das macht irgendwie gefühlt jeder?
Ja und nein. Also ja, klar, das U ist immer irgendwie mal zu sehen. Wobei ich glaube, dass wir auch Serien haben, wo das U tatsächlich auch nicht zu sehen ist. Aber das ist so das, womit man wahrscheinlich am ehesten immer rechnen würde. Und trotzdem sind die Serien sehr unterschiedlich. Also das Offensichtlichste und was am meisten, glaube ich, bisher gemacht wurde, ist tatsächlich, dass man sich die Kamera nimmt und vermeintlich ohne Plan ums Uhr rumläuft, die Umgebung erkundet und einfach das fotografiert, was man gerade wahrnimmt und als wichtig erachtet zu zeigen. So, das machen, glaube ich, so bisher zumindest die meisten Leute. Und trotzdem sind diese Sichtweisen sehr, sehr unterschiedlich. Und immer wieder spannend. Also gerade wenn man sich die Bilder hinterher anguckt, wenn wir für Instagram die Bilder aufbereiten, Serien zusammenstellen, die Reels basteln, dann befassen wir uns ja wirklich mit jedem einzelnen Foto. Und das ist mega schön zu sehen, wie unterschiedlich dann doch diese Perspektiven sind. Also wir sind jetzt, ich weiß nicht, wie oft wir ums U mittlerweile rumgerannt sind und eigentlich hier jede Ecke kennen, aber trotzdem entdecken wir in den Fotos halt immer wieder neue Sachen. Das ist total spannend. Es gibt aber auch Serien, die komplett herausfallen, die einen ganz anderen Ansatz haben oder einen ganz eigenen Ansatz. Wir haben eine Serie zum Beispiel dabei, da hat eine Teilnehmerin mit Straßenkreide Katzen gemalt. So, und das an jeder möglichen Ecke ums U herum. Also es ist eigentlich die Geschichte der Katze, die sie erzählt so ein bisschen. Und ab und zu kann man das ja halt irgendwie noch erahnen, so im Hintergrund.
Ich möchte jetzt Miau sagen. Heißt die Serie auch so?
Die Serie heißt Miau ums U, glaube ich.
Echt?
Genau. Es ist tatsächlich, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist daraus jetzt sogar so eine eigene Strecke geworden. Also die Teilnehmerin hat das zum Anlass genommen, das zu übertragen und macht das jetzt mit mehreren Orten. Also Miau ums irgendwas dann immer. Mega spannend, was daraus halt so werden kann. Dann haben wir zum Beispiel einen Teilnehmer, der da ein bisschen planerischer rangegangen ist. Der hat die 36 Bilder oder die 36 möglichen Bilder zum Anlass genommen, 360 Grad vom U zu zeigen und hat wirklich für jedes Bild 10 Grad quasi genommen, also sich um 10 Grad weiter bewegt und immer wieder das U fotografiert. Also das ist bisher die einzige Serie, wo auf jedem Bild das U zu sehen ist. Und dann einmal 360 Grad dort drumherum. Also man kann sehr unterschiedlich da rangehen. Ne?
Gibt's Bilder, Helmut, die euch komplett überrascht haben, wo du gesagt hast, krass, das ist doch nicht am U oder wow, das ist irgendwie eine geile Perspektive oder sowas. Gibt's irgendwie sowas, was euch von Socken gehauen hat?
Ja, ganz unbedingt. Ich glaube, die meisten Bilder, bei denen ich sage, wow, krass, wo ist das auf, gar nicht so sehr auf den Ort bezogen. So ist es eigentlich gar nicht. Es ist also, die Bilder, die mich am meisten von den Socken hauen, sind meistens, glaube ich, die Zufälle, die entstehen. Die Art und Weise, wie der Film dann in dem Moment das Licht widerspiegelt über den Scan und alles. Also es gibt so ein paar Zufälle und auch ein paar Belichtungsdinger, so, also wie Bilder einfach dann wirken und wie die rauskommen, so. Es ist einfach super schön. Ich wüsste jetzt kein spezielles Motiv. Ich weiß, ich kenne jetzt zufällig die Bilder von der 9. Teilnehmerin, weil ich die heute noch alle gesehen habe und angefasst habe, und um die in das Reel zu packen. Da waren einfach so Nachtaufnahmen bei. Die waren wunderschön, die würde ich super gerne als Prints sehen. Und ich hoffe, dass unsere Ausstellung sich auch dahingehend irgendwie entwickeln wird, dass wir es schaffen, diese Schönheit, die es in jedem Film gibt. Bisher hat jeder Film so richtig schöne Bilder dabei, dass man die irgendwie rausstellt oder dass wir da noch was Cooles draus machen. Dass wir das irgendwie schaffen. Genau.
Wie ist so die Resonanz? Also ihr habt einen relativ kleinen Instagram-Account, was logisch ist, wenn man von null auf startet. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, ich zähle mich da selber auch zu, die irgendwie supporten, weil ich das Projekt geil finde. Wie ist so die Resonanz von den Teilnehmenden? Und was ich auch wichtig finde, diese Frage wollte ich schon viel früher stellen. Die Stadt Dortmund, hat die das mitgekriegt?
Nicht, dass wir wüssten. Nee. Aber wir haben auch nicht, wir haben es denen auch nicht gesagt. Sagen wir mal so. Also wir gehen damit schon offen um. Ne? Also wir reden gerne darüber, wir zeigen die Sachen gerne. Aber wir sind jetzt auf die Stadt oder auch auf diese Institution im Inneren des Dortmunder U's jetzt nicht offensiv auf diese Institution zugegangen. So, das nicht. Was wir so als Resonanz erfahren von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, ist durchweg positiv. Also entweder sind sie halt Foto interessiert oder haben es einfach nur irgendwo gesehen und wollen gerne mitmachen, weil sie die Bilder cool finden, die sie gesehen haben. Sie kommen immer mit einem Freudelächeln schon an, um die Kamera abzuholen, haben schon immer richtig, bringen halt wirklich Energie mit. So, ne? Das ist total schön zu sehen. Wenn sie die Kamera wieder zurückgeben, sind sie immer so noch so ein bisschen skeptisch, weil sie hoffen, dass es was geworden ist. Das weiß man einfach nicht. Aber bisher ist jeder Film was geworden und jede Serie ist für sich irgendwie sehr schön immer geworden. Und darüber freuen sich die Leute dann. Die freuen sich, die Bilder dann zu kriegen. Sie warten drauf. Das ist halt auch diese Spannung, die sich aufbaut. Das gehört halt auch zum Analogfotografieren mit dazu. Sie teilen es gerne. Ein paar haben gesagt, wenn ihr am Ende noch Leute braucht, wir machen auch noch 2-3 Mal mit. Kein Problem. Also das beflügelt richtig, ne? Also es ist zwischendurch wirklich anstrengend zu planen und zu kommunizieren und alles zu organisieren. Aber wenn man so eine Resonanz dann kriegt von den Leuten, wie es denen Spaß macht, dann macht es uns halt auch wieder Spaß und haben richtig Motivation wieder und Energie, das weiterzumachen. Ja. Freut uns wirklich.
Was ich ganz spannend fand, war die Frage, die, als ich mit einem Freund drüber gesprochen habe, der hat dann gesagt, ja, aha, und wie machen die das bei diesem Kunstprojekt mit der DSVGVO, heißt das, glaube ich, Datenschutzverordnung? Ist das vom künstlerischen Recht sozusagen abgedeckt oder habt ihr euch damit befasst?
Ja, auf jeden Fall. In Bezug auf Bilder, Abbilder von anderen Personen im öffentlichen Raum, ne?
Genau.
Ja, das ist durch die Kunstfreiheit gedeckt. Also da achten wir aber trotzdem natürlich darauf, dass Menschen nicht in Notlagen fotografiert werden oder dass wir achten mit bestem Gewissen darauf, dass da niemandem Unrecht getan wird durch die Bilder. Und wenn uns das auffällt, dann wird da sofort Zensur stattfinden. Aber bisher sind wir in der glücklichen Lage, dass wir keine Bilder zensieren mussten. Und so ist das Projekt ja auch gedacht. Man hat 36 Bilder, es wird alles gezeigt und ganz ehrlich, habe ich auch schon einigen Leuten gesagt, so, ey, wenn ihr euch am Ende mit irgendwelchen Bildern, das sind eure Bilder, wenn ihr euch mit irgendwelchen Bildern unwohl fühlt, dann müssen wir die rausnehmen. Aber bis jetzt hat das nicht stattgefunden und es ist alles cool. Und mal gucken, die Klagen kommen ja dann später nach der Ausstellung.
Als wir uns getroffen haben hier und bevor wir hier die Geräte aufgebaut haben und so, habe ich euch erzählt, ich parke da hinten auf so einem Parkplatz und der Weg bis hierhin, und das habe ich jetzt mehrfach beobachtet, hier sind auch ein paar Leute, die wahrscheinlich kein Obdach haben, die vielleicht auf der Straße leben, denen es nicht so gut geht. Die gehören ja irgendwie aber auch zu dem Bereich ums U. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn jemand sagt, hey, ich möchte jetzt die Menschen fotografieren, die hier abhängen, denen es nicht so gut geht?
Wenn die Leute, die dann fotografiert werden, damit einverstanden sind, dann ist es vollkommen okay. Also sie haben auch das Recht, fotografiert zu werden, wenn man so möchte. Ne? Wenn man, muss man ja auch aus allen Richtungen dann sich irgendwie diesem Thema widmen. Und ja, genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, das da ist. So. Und wenn jemand darüber eine Geschichte erzählen möchte, dann kann er das gerne tun, aber mit Bedacht einfach, ne? Also ich glaube, das ist ja ganz normal. Also es soll ja nicht jemand plakativ gezeigt werden in einer misslichen Lage. Das will ja auch keiner von sich selbst. Also ich glaube, wenn man da einfach mit einem gewissen menschlichen Feingefühl rangeht, dann ist alles oder sehr viel möglich. Und auch solche Geschichten können oder müssen auch erzählt werden. Wir würden uns freuen, wenn sich jemand diesem Thema annimmt und das tut. Dann aber halt, wie gesagt, auch einfach immer mit dem Einverständnis der Leute. Das ist ja auch nichts anderes, wenn ich hier jemanden fotografiere. Du hast ja auch mitgemacht und eine sehr schöne Serie. Du hast auch viele Menschen porträtiert und fotografiert. Die wirst du ja genauso gefragt haben. So, und das erwarte ich dann eigentlich von jedem Fotografen, dass er mit den Leuten, die er fotografiert, auch spricht.
Ja, genau. Es kommt einfach auf den Respekt an, ne?
Genau.
Das ist es, ja. Ja, ich habe tatsächlich auch sofort Bock gehabt mitzumachen und habe dann überlegt, ich bin ja kein Dortmunder, ich hänge auch nicht am U ab, aber was kann ich für Fotos machen? Und dann habe ich halt tatsächlich ganz banal bei Instagram geschaut, welche Leute haben sich hier getaggt, welche Leute haben hier Fotos gemacht. Und die habe ich dann angeschrieben und habe gesagt so, hey, du warst neulich am U, ich mache bei so einem Projekt mit, da hättest du Bock, dich mit mir zu treffen, dass wir hier Fotos machen. Und so sind ein paar ganz coole Bilder entstanden, unter anderem mit der Wolf, alten Hip-Hop.
Bitte? Der wohnt bei mir im Viertel.
Alte Hip-Hop-Legende aus Dortmund. Und es war ganz cool, die Leute hier zu treffen. War ein Mädel, die aus der Ukraine ist, die war hier und hat sich total bedankt für die Fotos. Und das war für mich auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die Leute zu treffen und zu sehen, dass sie Bock haben, nochmal fotografiert zu werden. Also ferner von dem Handy-Selfie, hey, ich bin am U, sondern tatsächlich so ein Porträt dann mitzunehmen.
Ich find's auch mega spannend. Also, sorry.
Nee, erzähl ich.
Ich find's total geil, dass du dir dieser technischen Möglichkeit einfach, dass du dir das so zunutze gemacht hast, und da kommt der Journalist natürlich raus, ne? Dass du einfach diese öffentlich zugänglichen Informationen, so wer hat sich letztens am U getaggt, dass du die benutzt für dieses Projekt dann. Finde ich richtig cool, ja.
Ja, ist halt einfach so, ich kann natürlich auch mich hier hinsetzen und einfach die junge Dame, die da vorne in fliederfarbenen Sachen vorbeigeht, ansprechen und sagen, hey, wow, das sieht total super aus. Könnte ich sich fotografieren, ja. Aber das hat sich nicht echt angefühlt, weil die geht vielleicht wirklich einfach nur von links nach rechts und nimmt überhaupt gar nicht wahr, dass sie hier an diesem Ort vorbeigeht. Sie läuft halt über eine Straße, die eine Straße ist. Mhm. Die anderen Leute, die sich wissentlich taggen am U, die machen das ja bewusst.
Ja, voll.
Und das war der Hintergrund, wo ich gesagt habe, okay, die wissen das, die lieben diesen Ort wahrscheinlich, die verbringen hier mehr oder weniger viel Zeit. Und ich glaube, ich habe mit Sicherheit 60 Leute angeschrieben, es haben nicht alle geantwortet, aber ich glaube, insgesamt waren es dann so 8 oder 9 Fotodates, so. Dann habe ich mich noch mit Freunden hier getroffen. Liebe Grüße an Olli, liebe Grüße an Fabi. Die habe ich dann auch noch direkt fotografiert. Und dann habe ich tatsächlich auch ein paar Leute angesprochen, die hier Kunst gemacht haben. So ein Typ hat hier irgendwie mit seiner Bekannten ein Podcast-Cover gescribbelt, irgendwie so.
Der macht übrigens auch mit.
Ja.
An dem haben wir
letztens gequatscht, ne?
Mit dem haben wir uns letzte Woche cool. Hier getroffen und die Kamera rausgenommen.
Ja, geil, witzig. Ja, genau. Ja, und so, so passieren die Dinge irgendwie. Ist ja auch gefühlt ein bisschen alles so holistisch. Es hängt irgendwie alles zusammen und man trifft Leute und spricht drüber. Und das muss man auch mal ganz deutlich so sagen. Das habt ihr ins Leben gerufen, so, ne? Und das ist, ich finde, dass Fotografie verbindet. Es ist so ein tolles Hobby und es ist so ein Geschenk, was wir mit diesen Kameras machen können, entweder professionell oder auch Snapshots so, aber es ist so toll, weil man ins Gespräch kommt, weil man sich Gedanken macht und weil man eben dann auch einen Ort vielfältig abbilden kann über so viele verschiedene Perspektiven, ne?
Ja. Ja. Und auch Orte verbinden.
Ja.
Orte verbinden und hoffentlich wird unsere Ausstellung auch irgendwie so, dass man, dass alle teilnehmenden Personen sich da einfach kennenlernen werden. Das wäre schon schön. Weil, wie du schon sagst, also auch jetzt über die Verbindung zu dem Künstler, der hier sein Cover noch getaggt hat oder gescribbelt, ne, und dass wir den dann jetzt kennenlernen, jetzt kennen wir dich, so, und irgendwie wird immer wieder klar, so, Dortmund ist immer noch viel zu klein und irgendwie ist das gerade so von Mund zu Mund und ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt genau hin wollte mit dem Satz, und das ist alles schön, ja.
Ja.
Es verbindet sich einfach sehr viel, genau. Also viele, die ja auch mitmachen, kommen ja gar nicht aus Dortmund. Du kommst auch aus Bochum. Der Porträtierte von dir, den wir jetzt gerade angesprochen haben, der hier noch gescribbelt hat, der kommt eigentlich aus Köln. Ist vor kurzem erst nach Dortmund gezogen. Einen Kandidat haben wir dabei, der ist, glaube ich, nächste Woche da. Der kommt nur wegen dem Projekt aus Kassel, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne.
Was?
Ja. Ja, wusstest du noch gar nicht, doch. Wir haben jetzt hin und her geschrieben und er hat nach einem Termin halt irgendwie lange suchen müssen, wo das halt passt. Dann ist er jetzt für ein Wochenende halt nur wegen dem Projekt tatsächlich da. Voll geil. Ist doch toll.
Ja, voll geil. Ihr habt jetzt schon 2-3 Mal gedroppt, dass eine Ausstellung irgendwie ansteht. Wo wollt ihr, also erstmal vielleicht vorab die Frage, 108 Filme habt ihr. Warum eigentlich 108?
Das ist so eine schöne Zahl.
Das haben wir uns ausgedacht.
Das ist einfach entstanden. Also so wie die Grundidee des Projektes einfach mal so ein Hirngespinst war,
100 hört sich langweilig an.
Genau, genau so war das. 100 hört sich langweilig an. Ja, dann lass 108 machen. Ja, okay, also, dann machen wir 108. Witzigerweise haben wir hinterher irgendwann mal rausgefunden, durch Zufall auch, dass 108 irgendwie so eine spirituelle Zahl ist. Man macht so im Yoga, glaube ich, so 108 Sonnengrüße oder so.
Ach ja.
Ja, ja, wirklich. Okay. Das habe ich jetzt schon öfter irgendwo gehört. Aber das hat damit nichts zu tun. Es ist einfach so passiert, weil 100 zu langweilig wäre.
Ja, ich sage ja holistisch, das hängt alles zusammen. Yoga. Wie viel Rollen habt ihr denn noch zur Verfügung? Also wir werden diese Folge am kommenden Freitag raushauen. Also wir zeichnen jetzt gerade am Montagvormittag um 11 Uhr ist es jetzt auf. Freitag, wie viele Rollen werdet ihr noch übrig haben? Wie viele Leute sollen noch mitmachen? Wollt ihr aufrufen?
Auf jeden Fall.
Alle sind dazu eingeladen, ne? Einfach sich bei uns zu melden über Instagram, über unsere Website, über unsere Mail, die da drauf befindlich ist. Und wir haben jetzt gut die Hälfte unserer Kapazität erreicht und arbeiten ganz fest daran, bis Ende Oktober jetzt einfach die ganzen Filme in digitaler Form und auch analog entwickelt und fertig zu haben, damit wir dann möglichst schnell danach ausstellen können. Und darf ich denn deine Reichweite nutzen, um was anderes zu erfragen hier den Zuschauerinnen? Wir haben noch gar keinen Ausstellungsort. Wenn es irgendwo Locations gibt, bei denen wir voraussichtlich Ende Oktober, Anfang September, kommt er noch?
November?
November? November. Oh Gott. Ey, das war schon immer meine Achillesferse. Und Größen, Maßeinheiten umrechnen. Das sind so zwei Dinge. Genau, wenn es irgendwo...
Wie viel Quadratmeter braucht ihr denn? Also wie viel Quadratzentimeter?
Okay. Oh mein Gott. Also so 20.000 Quadratzentimeter. Also von der Größe, wir sind eigentlich total offen, was das angeht. Es sollte ein Raum sein, der innerhalb Dortmunds ist und in dem Begegnung stattfinden kann, um das so vage wie möglich zu halten. Und alle, die da eine Idee haben oder womöglich auch... Räume verwalten haben, einfach zur Verfügung haben, Wissen kennen, Kontakte haben, die könnten sich auch gerne bei uns melden, also weil wir da noch ein bisschen offen sind.
Ja.
Also wenn da zufällig noch irgendwo Kapazitäten frei sind, ich weiß, für so Ausstellungen ist jetzt, das ist natürlich sehr knapp, aber wir konnten früher einfach nicht damit planen. Wie gesagt, das hat sich alles in die Länge gezogen, bis wir wirklich starten konnten. Wir wussten nicht, wo sind wir dann irgendwann im August, September, Oktober? Der Plan war zwar schon immer, dass wir Ende Oktober das ganze Projekt mit einer Ausstellung dann beenden, aber ob das wirklich so klappen würde, konnten wir halt bisher noch nie so richtig sagen. Und jetzt sieht es so aus, als ob das wirklich funktioniert. Also sind wir jetzt gerade aktiv dabei, Ausstellungsflächen zu suchen für circa eine Woche. Schön wäre es halt irgendwie auch ums U herum, irgendwo in diesem Kosmos, damit wir thematisch da bleiben. Aber wir sind da völlig frei. Am Ende nehmen wir auch die Quadratzentimeter auf dem Privatklo irgendwo hier. Wir können alles bespielen.
Okay, vom Klo würde ich mal absehen. Boah, aber
Ich auch. Martin, ich war...
Ich habe schon Ausstellungen auf Toiletten gesehen. Also so abwegig ist das nicht.
Boah, eigentlich wäre es ja cool, wenn es so eine richtig hochgestochene Hochglanz-Ausstellung wäre. Weil einfach auch dieser Aspekt von ganz normale Menschen machen Kunst. Und es ist ja normalerweise sowas Elitäres oder kann sowas sehr Elitäres mit Zugangsbeschränkung sein. Und das muss es nicht. Ey, es kann was. Ja, entweder kann man das entweder so richtig hochglanzmäßig machen oder einfach so richtig bodenständig. Ich kann mir so richtig viel vorstellen. Und wir brauchen aber Fläche, um das Ganze irgendwie dann. Es kann auch eine Bar sein, wenn jemand von euch eine Kneipe hat, von den Zuhörerinnen. Da kann man sich sehr gut kennenlernen auch.
Absolut. Also, ihr habt's gehört da draußen. Wenn ihr irgendwen kennt, der jemanden kennt, der eine Idee hat hier in Dortmund rund ums U, Ausstellung, die Sachen sollen geprintet werden, ne? Oder wird die dann auch digital?
Beides. Also, wie du es ja vorhin schon vorgelesen hast, wie es auf unserer Internetseite steht, soll es ja digital erlebbar sein, mhm. Das durch die Website und Instagram ja schon ist, aber bei so einer Menge von Bildern werden wir es kaum schaffen, wirklich alle Bilder zu printen. Es wird wahrscheinlich irgendwo so ein Mix sein am Ende. Wir müssen uns so, also wir wollen auch digital arbeiten, wir müssen uns aber digital auch behelfen, um einfach möglichst viel zu zeigen.
3.800 Bilder sind es am Ende. Irgendwas um 3.800 Bilder, ne?
Ja.
Genau. Das können wir halt auf gar keinen Fall ausdrucken. Alles. Das geht auf gar keinen Fall, ne?
Wenn er nur sehr klein.
Oder sehr so eine Mäuseausstellung unten auf der Fußleiste von...
Halt
von Dortmunder Uhr, oh Gott, ja.
Muss halt jeder Besucher eine Lupe mitnehmen. Das ist dann auch ja. Okay.
Martin, wir haben ja drüber gesprochen einmal, als ich den Film, als ich die Kamera abgeholt habe. Ihr wollt aber nicht ins U, also das ist keine Option für euch.
Wir wollten uns auf jeden Fall von Anfang an unabhängig halten vom Dortmunder U, weil wir einfach selber machen wollen, was wir cool finden und nicht unbedingt jetzt gesagt bekommen wollen, weil die uns irgendwie 500 Euro geben, ja, hey, hier, das geht nicht. Diese Freiheit haben wir uns bis jetzt offen gehalten.
Und vor allen Dingen ist es thematisch, was wir machen, ja, hat ja mit dem Innenleben des U relativ wenig zu tun. Also was die Leute fotografieren, ist nach wie vor ja deren Sache. Und wenn sie innen drin fotografieren wollen, dann können sie das von uns aus gesehen machen. Müssen sie halt dann selber irgendwie organisieren. Aber wir haben mit dieser Institution nichts zu tun. Also wir sind nicht von denen angeheuert worden, das zu machen, sondern uns geht es darum, die Vielfalt hier draußen zu zeigen, wie die Leute diesen Platz wahrnehmen, wie sie das Gebäude wahrnehmen, wie sie das in ihrem Leben irgendwie integrieren oder für sich gestalten. Daher haben wir einfach irgendwie ein Problem damit, dann mit dieser Ausstellung am Ende in das U selbst hineinzugehen. Das, irgendwie kneift sich das so ein bisschen.
Ne? Ja, wir müssen nicht im U ausstellen.
Müssen. Wir würden vielleicht schon, aber wir müssen nicht.
Da oben, vielleicht in diesem Ding, was da so aus der Fassade rausguckt.
Das ist also ein eingerichtetes Wohnzimmer. Da habe ich mit Björn Jung fotografiert neulich. Das ist auch frei zugänglich, da kann man rein, wenn man nach oben will und nicht weiß wie und sich verlaufen hat, dann kommt man da irgendwie hin. Und das ist offen, da kann man auf jeden Fall auch fotografieren, aber das ist relativ klein. Okay. Da wären wir wieder bei Mäuseleiste.
Ja. Nein, wir wollen die Arbeiten gerne so cool wie möglich zeigen. Also wir wollen die Kunst aller sehr hochhalten. Und das ist auch ein enormer Druck, den wir uns da selber aufbauen irgendwie. Schaffen wir aber.
Enormer Druck kommt gleich auch von oben wahrscheinlich. Ja. Es sieht ziemlich dunkel aus jetzt. Technik. Trotzdem habe ich noch zwei kurze Fragen. Ja. Die erste, Ausstellung ist das eine. Was häufig auch ein richtig schönes Ding ist, wenn man Fotos in Bücher druckt. Also das, was ihr, wenn ihr unseren Podcast noch nicht kennt, und das ist ja offensichtlich leider der Fall, wir reden hier auch immer drüber, druckt euch die Bilder aus. Fotos gehören an die Wand und oder auch in ein Buch. Also guckt euch die Fotos, die ihr macht, nicht irgendwie im Handy oder auf dem iPad an oder digital, sondern printet sie, packt sie in ein Buch, erzählt die Geschichten über ein Buch beispielsweise. Ist das auch etwas, worüber ihr nachdenkt gegebenenfalls?
Riesenthema und total froh, dass du das sagst. Was mir auch zeigt, dass wir total richtig sind gerade hier, das ist sehr schön. Also das, voll, aus dem Kommunikationsdesign kommend und schon ein paar Publikationen erstellt habend, so ist es, also ein gedrucktes Bild ist immer noch mal so viel mehr, hat so viel mehr zu geben als irgendwie als das Digitale, ne? Nicht, dass es schlecht wäre, aber von Material bis hin zur Hängung und alles darüber hinaus. Ein Buch ist ja eine in sich komplexe Darstellungsform einfach. Und auch da, ich könnte mir das vorstellen, dass man da auch noch mal was sehr Schönes als Publikation oder sehr Schönes Gedrucktes einfach erstellen kann. Ja, auf jeden Fall.
Also, Leute, ihr habt's gehört. Das war jetzt eine Stunde und 15 Minuten ums U. Tolle Geschichten. Habt ihr fernab dessen, dass ihr nach einem Ausstellungsort sucht, noch irgendetwas, was ihr der Welt da draußen, unseren lieben Hörerinnen und Hörern, sagen wollt? Dann sagt es jetzt.
Sonst wurde. Grüße an. Ich glaube, für uns beide sprechen zu können, ganz herzlichen lieben Dank fürs Zuhören an alle und an euch für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Danke für das nette Gespräch.
Ja, ganz genau. Danke an alle, die schon teilgenommen haben, die Interesse haben, die noch teilnehmen werden. Wir sind super stolz darauf, das machen zu können. Wir sind super happy damit. Es freut uns, wenn noch viele Leute mitmachen. Ja, danke für eure Zeit. Danke, dass wir hier sein durften.
Genau, das waren Martin und Helmut. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr so ein tolles kreatives Projekt ins Leben gerufen habt. Das war Ums U, eine ganz besondere Art des Storytellings, des analogen Fotografierens. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt da draußen. Folgt bitte wts-pod bei Instagram. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt nicht uns, sondern die beiden Jungs an auf ihrem Insta-Kanal. Alle Sachen findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Zu guter Letzt, wie immer, ihr könnt uns natürlich abonnieren. Ne, das ist hier so ein Klick einfach, tut nicht weh. Ihr könnt uns eine Bewertung dalassen. Das wäre mega nice, wenn ihr, ich sag mal so, 5 von 5 Sternen da lasst, das hilft uns sehr, weil auch wir machen das Ding hier ja ehrenamtlich, ohne Geld zu verdienen und einfach aus Liebe zur Fotografie. Deshalb hilft uns das trotzdem, wenn wir sehen, dass es euch hilft. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fotos habt, die wir besprechen wollen, wenn ihr Fotos habt, die wir besprechen sollen, die Geschichten dahinter, dann schickt uns gerne eine Nachricht bei Instagram und wir nehmen das in die nächste Episode rein. Und damit, ja, wünsche ich euch ein schönes Wochenende, was auch immer ihr treibt. Nehmt die Kamera mit und viel Spaß beim Fotografieren. Bis bald, ciao.